meine Damen und Herren, wir werden uns heute nun Lessing zuwenden. Und zwar unter dem speziellen theologischen Aspekt seines Werkes, der ja gewiss nicht der einzige, und man könnte fragen, ob es auf ihn als Person bezogen der wichtigste gewesen ist. Aber hier in unserem Zusammenhang interessiert uns eben speziell das, was vor allem im letzten Jahrzehnt seines Lebens zum Ausdruck gekommen ist, nachdem er 1770 nach Wolfenbüttel ging, um die Bibliothekarsstelle der Braunschweigischen Bibliothek zu übernehmen, die Stelle, die vor ihm Leibniz innehatte und die er, Lessing, bis zu seinem Lebensende 1781 versah. Und in dieses Jahrzehnt fällt die besondere theologisch und religionsphilosophische Wirksamkeit Lessings, die mit dem Titel des Fragmentenstreites im Allgemeinen gekennzeichnet und charakterisiert wird. Dabei handelt es sich, wie vermutlich bekannt, um Publikation Lessings aus einem Werk, das er in Hamburg kennengelernt hatte, als er dort am Deutschen Theater, Deutschen Nationaltheater, als Dramaturg tätig war. Damals lernte er die Familie Reimarus kennen und die Tochter Elise Reimarus vermittelte ihm das Manuskript ihres verstorbenen Vaters, Hermann Samuel Reimarus, das er selbst nicht veröffentlicht hat, von dem er nur Teile zu früherer Zeit veröffentlicht hatte. Dieses Werk, das Lebenswerk dieses Hamburger Gelehrten, lag in verschiedenen Fassungen vor und Lessing erhielt aus der Familie die zweite Gestalt dieses Werkes, das den Titel trug, Gedanken von der Freiheit eines vernünftigen Gottesdienstes. Diese Version entstand in den Jahren 1743-44 und die Intention, die Hermann Samuel Reimarus damit verfolgte, war die Rechtfertigung der Vernunftreligion gegen den orthodoxen kirchlichen Bibelglauben. Aus dieser zweiten Fassung waren bereits 1754 einige Kapitel von Reimarus selbst veröffentlicht worden, unter dem Titel Die vornehmsten Wahrheiten der natürlichen Religion. Die endgültige Fassung entstand erst in den 60er Jahren, 1767, und das ist der Titel, unter dem im Allgemeinen auch das Werk zitiert wird, aus dem Lessing einige Teile veröffentlicht hat, nämlich Apologie oder Schutzschrift für die vernünftigen Verehrer Gottes. Von diesem Werk, das übrigens bis heute nicht vollständig jemals publiziert worden ist, gibt es eine Abschrift, die hier in der Göttinger Universitätsbibliothek einzusehen ist. Der Verfasser dieser Schrift, eben Reimarus, ist übrigens erst 1814 namentlich bekannt geworden. Bis dahin blieb er anonym oder der Ungenannte, der als Autor dieser Wolfenbütteler Fragmente von Lessing zitiert worden ist. Lessing hatte 1772 vom Braunschweigischen Hof die Freiheit erwirkt, ohne Zensur durch die Regierung Beiträge zur Geschichte und Literatur aus der herzoglichen Bibliothek zu publizieren. Und von dieser Zensurfreiheit machte er nun auch zu dem Zweck Gebrauch, 7 Fragmente aus dieser Schrift von Reimarus zu publizieren. Er begann damit im Jahre 1774, ohne dass diese erste Publikation eine wesentliche Resonanz gefunden hätte. Unter dem Titel Von Duldung der Deisten. Fragment eines Ungenannten. So der Titel in jenen Beiträgen zur Geschichte und Literatur von 1774. In diesem ersten Teil, in diesem ersten Fragment, wird zweierlei von Lessing deutlich gemacht, nämlich erstens der Standpunkt, den der Autor dieser Schrift bezogen hat. Denn Reimarus hat sehr eng und sehr genau auf die Linie des englischen Deismus sich eingestellt und genau in dem Sinne dieser Religionsphilosophie und Theorie seinen eigenen Standpunkt, seine eigene Position definiert. Zum Zweiten macht Lessing aber auch in dem Zusatz zu diesem ersten Fragment, einen Zusatz, den er als Herausgeber hinzugefügt hat, darauf aufmerksam, erstens auf die Differenz, die zwischen der Zeitlage, in der das Fragment entstanden ist, und der Zeitlage seiner Publikation besteht, und zum Zweiten darauf, dass diese veränderte geschichtliche Situation auch eine Wandlung hinsichtlich der Beurteilung des Verhältnisses von Vernunftreligion und biblischer Religion nach sich ziehen muss, wenn die ursprüngliche Intention des Textes soll gewahrt werden. Sie kann also nicht einfach wiederholt werden, meint Lessing, sondern wenn tatsächlich diese Intention aufgenommen werden soll, nämlich die Intention einer kritischen Prüfung der christlichen Religionstradition, dann muss die Aussage selber variiert werden. Als die Schrift entstand, so führt Lessing aus, musste geredet werden von einer Verschreiung der Vernunft von allen Kanzeln. Das heißt, damals galt noch das absolute Prinzip des notwendigen, systematisch bedingten Widerspruchs orthodoxer Religionslehre gegenüber jeglichem Vernunftglauben oder jeglichem Anspruch der Vernunft auf die Kompetenz zur Beurteilung der religiösen Wahrheit. In der Gegenwart, in der nun dieser Text veröffentlicht wird, und das heißt 1774, also zum Beginn des letzten Viertels des 18. Jahrhunderts, hat sich an diesem Punkt eine grundsätzliche Wandlung, jedenfalls in der breiten Öffentlichkeit, vollzogen, sofern nun nicht mehr von einer Verketzerung der Vernunft von Seiten der Kirche geredet werden kann, sondern im Gegenteil, jeder Kanzelredner sich bemüßigt fühlt, die unbezweifelbare Harmonie zwischen Vernunft und Bibelglauben zu demonstrieren und jedermann zu versichern, dass von Seiten des Bibelglaubens keinerlei Widerspruch gegen die Vernunft angemeldet werde, ja, dass im Gegenteil die Vernunft ihre wahre Bestätigung durch die christliche Offenbarung allererst erfahren. Die veränderte Lage, in der diese Publikation erfolgt, damit will Lessing aufmerksam machen auf eine neue Frontstellung, die sich offenbar abgezeichnet hat. Zur Zeit der Entstehung dieses Fragments gab es anscheinend einen ausschließenden Widerspruch und Gegensatz zwischen der Position der christlichen Offenbarung, die von der Theologie bezogen worden ist, von der Orthodoxen, und der Position des vernünftigen Denkens oder der rationalen Philosophie, so dass, wenn die eine Position angenommen wurde, die andere damit notwendigerweise als ausgeschlossen beurteilt werden musste. Wer zur Offenbarung Ja sagt, muss zur Kompetenz der Vernunft in Dingen der religiösen Wahrheit Nein sagen. Und wer die Vernunft in Fragen der Religion als Instanz anerkennt, kann unmöglich der Offenbarung eine forensische Bedeutung für die Religion zuerkennen. Gegenüber diesem ausschließenden Gegensatz zur Zeit der Entstehung ist in der Zeit der Publikation die These aufgetreten, die sowohl von theologischer als auch von philosophischer Seite vorgetragen worden ist, dass da Vernunft und Offenbarung beide einen gemeinsamen Ursprung haben, nämlich den Ursprung in Gott selbst, sie unmöglich in einem permanenten, ausschließenden Gegensatz gegeneinander stehen können, sondern vielmehr befinden sich beide in einem Verhältnis gegenseitiger Bestätigung und in einem Verhältnis der Verbindung und Bedingung untereinander. Dies war die Position, die etwa in der deutschen Schulphilosophie von Christian Wolff und seiner Schule vertreten worden ist, wo von Seiten der Philosophie beansprucht wurde, dass alle Wahrheiten der christlichen Religion aus den metaphysischen Vernunftgründen in ihrer Legitimität könnten bewiesen werden. Nicht nur die prinzipielle Möglichkeit von Offenbarung, sondern auch die speziellen Inhalte, die dogmatischen Inhalte der christlichen Religionslehre sollten nach dieser Auffassung beweisbar, demonstrierbar sein, aus den reinen Vernunftprinzipien der rationalen Metaphysik. Und von Seiten der Theologie wurde dieses Angebot bereitwillig aufgegriffen und eine Entwicklung eingeleitet, die im Allgemeinen unter dem Titel der Neologie behandelt und erörtert wird, also einer erneuerten protestantischen Theologie, die den rationalen Anspruch der neuen Zeit in ihre eigene Programmatik, ohne dass damit dem Wesen der christlichen Theologie Abbruch geschieht, meinte aufnehmen zu können. Lessing hat gegen diese Vorstellung einer inneren Harmonie von christlicher Offenbarungslehre und vernünftiger Philosophie von Anfang an sein Bedenken angemeldet und gleich in dem Zusatz, in der Erläuterung, die er diesem ersten Fragment beigegeben hat, darauf aufmerksam gemacht, dass er mit dieser angeblichen vernunftfreundlichen Position der Theologie kaum einer Meinung werden kann, dass ihm im Gegenteil die Orthodoxie in ihrer immanenten Rationalität ungleich überzeugender erscheinen möchte, als diese äußerlich dem Vernunftdenken der Zeit adaptierte Neologie. Die Reaktion freilich blieb aus. Es scheint mir kein Zweifel daran möglich zu sein, dass dieses erste Fragment in der Tat von Lessing vorgesehen war als eine Provokation der zeitgenössischen, modernistischen, protestantischen Theologie. Es war gewissermaßen die Herausforderung, eventuell gar auf den Tenor, das ist vorbei, dass Vernunft und Offenbarung so gegeneinander ausgespielt werden, wie das etwa noch geschah, als dieser Text entstand. Wir sind viel fortgeschrittener, aufgeklärter, wissender und darum von dem Zusammenklang der Offenbarungswahrheit und der Vernunftwahrheit zutiefst durchdrungen. Um diese Position herauszubringen, zu provozieren, dürfte vermutlich dieses Fragment veröffentlicht worden sein. Die Reaktion von Seiten der neueren Theologie blieb aus und erst als Lessing sich entschloss, 3 Jahre später noch einmal 5 Fragmente nachzuschieben, regte sich der Widerspruch von Seiten der Theologie gegen ihn. Er hat dabei einige Punkte noch einmal apostrophiert, die bereits in dem ersten Fragment angesprochen waren, und sie als besondere Themata nun zum Gegenstand der Diskussion gemacht. Zum einen als das Grundthema die Verhältnisbestimmung zwischen Vernunfterkenntnis und Offenbarungswissen. Zum zweiten die vom Deismus gegen die Theologie erhobene Einrede, dass es unmöglich sei, dass eine Offenbarung wenn sie denn eine echte Religionsoffenbarung sei, den Charakter der Partikularität an sich haben könne. Wenn es um Religion geht, muss es sich um eine universale, alle Menschen gleichermaßen angehende und betreffende Wahrheit handeln. Wenn es dann um die Offenbarung der wahren Religion gehen soll, dann, so war die Argumentation, kann diese Offenbarung unmöglich in einer anderen Gestalt als der der Wahrheit der Religion angemessen erscheinen. Das heißt, es müsste ebenfalls eine universale Offenbarung sein. Nun lässt sich aber gerade, und das war dann der Widerspruch von Seiten der deistischen Kritik, nun lässt sich zeigen, dass diese Offenbarung, so wie sie in den Schriften Alten und Neuen Testaments überliefert ist, alles andere als eine universale Form von Mitteilung der Wahrheit ist. Es muss festgestellt werden, dass hier ein unübersehbarer Gegensatz besteht zwischen dem Anspruch auf Universalität und der tatsächlichen Partikularität der Offenbarung des christlichen Glaubens und der christlichen Religion. Daraus wird gefolgert, es gibt keine konkrete und auch nicht einmal eine nur abstrakt logische Möglichkeit, eine Offenbarung zu denken, die für alle Menschen in der gleichen Weise verbindlich ist, sodass alle in der gleichen Sicherheit und Gewissheit ihren Glauben darauf gründen können. Wenn es aber keine solche Offenbarung geben kann, entfällt dann Offenbarung überhaupt als mögliche Quelle universaler Religion. Und es bleibt dann die These des Deismus allein auf dem Plan, dass an sich und allein die allen Menschen gleichermaßen mitgeteilte natürliche Vernunft der alleinige Grund und der alleinige Ursprung religiöser Überzeugungen und Vorstellungen zu sein vermag. Die nächste Position, die dann in dem dritten Fragment in Betracht gezogen wird, ist der Versuch, der in der Orthodoxie ja immer wieder unternommen wurde, worauf wir auch schon zu sprechen gekommen waren, dass nämlich durch besondere Wundertaten und Wundererweisungen die Wahrheit dieser religiösen Überlieferung dargetan und unterstrichen bewiesen werden soll. So wie etwa das Schilfmeerwunder im Alten Testament ein Beweis sein sollte für die göttliche Führung und das göttliche Anwesen bei dem Volk. In dem Fragment versuchte der Autor, also Reimarus, zu zeigen, wie die Darstellung dieses Wunders in sich selbst so brüchig sei und an allen Stellen gegen die notwendig vorauszusetzende Einheitlichkeit und Homogenität der Wirklichkeit im Ganzen verstoße, dass mit diesem Argument unmöglich noch der alte Gedanke verknüpft werden kann, dadurch die Offenbarung in ihrer Göttlichkeit darzulegen und zu demonstrieren. Und schließlich zum vierten auch noch, versucht Reimarus, und das ist die Tendenz in dem vierten Fragment, das Lessing veröffentlicht hat, zum vierten versucht Reimarus deutlich zu machen, dass es sich beim Alten Testament überhaupt nicht um religiöse Dokumente handelt. Die Schriften des Alten Testamentes verfolgten in keiner Weise den Zweck, eine Religion zu offenbaren oder in einer Religion zu unterweisen, sondern bei diesen Schriften handelt es sich insgesamt um mehr oder weniger halbmythische, in ihrer Intention aber durchaus rational-philosophisch gemeinte Staatstheorie und eine Volksgeschichte. Es handelt sich dabei um die Geschichte einer Nation und was in dieser Nation an Gesetzgebung, Staatenbildung und Staatenschicksal sich zugetragen und ereignet hat. In keiner Weise, das ist die Behauptung, kann es im Sinn dieser Texte gelegen haben, eine Religion zu fundieren. Und das fünfte wird nun auch vom Alten Testament abgewendet, auf das Neue hinausgezogen. Das Fragment über die Auferstehungsgeschichte, worin der Autor Reimarus also zu zeigen versucht, dass diese Auferstehungsüberlieferung im Neuen Testament nicht nur dem Text nach, dem Überlieferungstext nach, widersprüchlich uneinheitlich ist, sodass eine geschlossene Vorstellung davon überhaupt nicht zu ermitteln sei, sondern dass sich im Gegenteil sogar im Hintergrund dieser Überlieferung von der Auferstehung Jesu Christi abzeichne höchst subjektive Interessen und Tendenzen von Seiten derer, die diese Nachricht von der Auferstehung Jesu in die Welt gesetzt haben. Und ein Jahr später hat dann Lessing das wohl härteste Fragment aus der Schrift des Reimarus 1778 im Zusammenhang seines dann schon ausgebrochenen Streites mit der Orthodoxie veröffentlicht unter dem Titel Vom Zweck Jesu und seiner Jünger. Und darin hat er dann die Position von Reimarus mit einer kaum noch zu überbietenden Schärfe und Deutlichkeit an den Tag treten lassen. Die Position, die besagt, dass zwischen dem Religionssystem, so lautet die Terminologie dort, dass zwischen dem Religionssystem Jesu und dem seiner Jünger und Apostel ein prinzipieller Unterschied und Gegensatz bestehen. Die Verkündigung Jesu sei getragen gewesen von der Erwartung und der Hoffnung auf ein demnächst anbrechendes, durchaus diesseitig irdisches, mächtiges jüdisches Reich, dessen Herrscher er, Jesus selbst, zu sein hoffte. Ihm schlossen sich Jünger an, in der Hoffnung, als künftige Minister in diesem Reich eine glänzende Position zu begleiten. Sie verlernten, so sagt Reimarus, sie verlernten zu arbeiten und gewöhnten sich an das faule Leben, zumal, wie dann von Reimarus süffisant hinzugefügt wird, sie erfahren haben, dass besonders die Frauen geneigt gewesen seien, den Messias und seine künftigen Minister auf das Köstlichste zu bewirten, sodass eine gewisse Freude an diesem Lebensstil bei ihnen durchaus begreiflich und verständlich gewesen sei, sodass der Gedanke der Fortsetzung dieses Lebensstils keineswegs abwegig war, was dann eben diese Situation aus sehr vitalen Interessen heraus, also erkenntnisleitenden Interessen heraus, sie dazu veranlasst habe, den Leichnam Jesu zu stehlen. Hier wird von Reimarus diese Diebstahl-Hypothese, die früher schon geäußert worden ist, wiederholt. Sie stahlen den Leichnam und proklamierten das demnächst zu erwartende Wiederkommen Jesu als des überirdischen Christus. Es erfolgte also die Verwandlung des irdischen Reichsgedankens der Verkündigung Jesu in den überirdischen, ewigen Reichsgedanken der Apostel. Wobei damit in Zusammenhang standen Nötigungen zu einer Reihe von Erweiterungen der religiösen Gedanken und Vorstellungen, die zunächst einmal in der Verkündigung Jesu nichts anderes sollten sein, als gewisse Anbequemungen an die Auffassungsgabe des Volkes zu seiner Zeit. Hier wird die sogenannte Akkommodationstheorie aufgenommen. Es erfolgt eine Anpassung gewissermaßen an die Rezeptionsfähigkeit, wohingegen in diesem neuen Religionssystem aus solchen Formen der Anpassung unverzichtbare Dogmen geworden sind. Und Dogmen, die vor allem darauf zielen, dass aus demjenigen, der eine echte Religion der Menschheit mitzuteilen und zu verkündigen hatte, jemand geworden ist, der selber zum zentralen Inhalt einer menschlichen Religion erhoben worden ist. Jemand, der den Glauben lehrte, wurde zum Inhalt des Glaubens selbst pervertiert und umgelogen. Die Frage, die in der heutigen Theologie eine Rolle spielt, wie aus dem Verkündiger der Verkündigte geworden sei, ist von Reimarus im Prinzip schon vorentschieden. Das kann nur eine Verwandlung per Nephas sein. Eine Verwandlung per Nephas, die gleichbedeutend ist damit, dass eine eventuelle Wahrheit im ursprünglichen Religionssystem Jesu durch diese Verwandlung total zur Lüge pervertiert worden ist. Im Zusammenhang damit darf ich vielleicht darauf hinweisen, dass hier bei Reimarus ein folgenreicher Schritt in der kritischen Betrachtung und Überprüfung der christlichen Überlieferung stattgefunden hat. Vor Reimarus und zu Beginn der Aufklärungstheologie konnte man noch die Hoffnung hegen, allein durch eine Kritik der kirchlichen Dogmen von der Basis der Schrift her eine christliche Religion, einen christlichen Glauben sicherzustellen, der zu seinem Fundament und zu seiner Regel, zu seiner Norm habe, den Kanon der biblischen Schriften Alten und Neuen Testaments. Hier bei Reimarus ist nun passiert, dass der Kanon zerschlagen worden ist in mehrfacher Hinsicht. Zum Ersten ist radikal das Alte Testament als religiöses Dokument zerstört. Das Alte Testament ist bestenfalls ein historisches Dokument an der Volksgeschichte und dem, was in der Politik diesem Volk widerfahren ist. Und im Neuen Testament muss sogar die ganze Periode der Überlieferung, der Entstehung des Neuen Testamentes und seiner Tradition in der Geschichte als eine Fixierung der ersten Verfälschung der religiösen Wahrheit der Religion Christi durch seine Apostel beurteilt werden. Und nur sehr vereinzelt und nur sehr gelegentlich, so meint Reimarus, lässt sich durch diese Schicht der Verfälschung hindurch noch etwas von der ursprünglichen Intention der Religion Jesu wahrnehmen. Auf keinen Fall aber kann die Schrift im Ganzen, weder das Alte Testament noch das Neue Testament, als die normierende Norm christlicher Glaubenslehre in Anspruch genommen werden, wie das die Orthodoxie, die protestantische, behauptet hat und noch immer behauptet. Wenn diese Behauptung aufgestellt wird, muss im Gegenteil erklärt werden, die auf dem Boden der Schrift im Ganzen aufgebaute religiöse Vorstellungswelt ist, und das lässt sich im Blick auf diese Fragmente, diese Trümmer der Religion Jesu im Neuen Testament feststellen, eine Religion, die auf diese Schrift im Ganzen aufgebaut ist, Trug und das Gegenteil dessen, was sie zu sein beansprucht, das Gegenteil von wahrer Religion. Hier bei Reimarus ist die Position dezidiert die, Offenbarungsglaube, christlicher Offenbarungsglaube ist unmöglich in der Gestalt der Orthodoxie, wie sie es behauptet, ist unmöglich identisch mit wahrer Religion. So ist das Gegenteil davon. Als wahre Religion kann nur in Betracht kommen dasjenige, was von der Vernunft nach ihren eigenen Prinzipien, nach ihren eigenen Grundsätzen, nach ihrem eigenen Urteil als echte Religion kann anerkannt werden. Und in diesem Punkt hatte sich ein gewisser Konsens einfach in Europa, in Westeuropa herausgebildet. Echte Religion, das ist vorzüglich der Glaube an einen einzigen Gott und zum anderen ebenfalls in einem hervorgehobenen Sinne der Glaube an die Unsterblichkeit der menschlichen Seele. Diese beiden Grundsätze sind im Allgemeinen immer wieder in der deistischen Literatur als die Grundwahrheiten der Religion überhaupt herausgestellt worden und Reimarus macht in diesem Punkt keinen Unterschied gegenüber den Autoren aus England oder Frankreich. Lessing hat also diese 7 Fragmente aus der Schrift des Reimarus veröffentlicht und dabei zweifellos in erster Linie den Versuch unternommen, die neuere Theologie zur Stellungnahme zu bewegen. Denn für ihn war die Orthodoxie, gegen die Reimarus noch stritt, im Grunde eine längst überholte Position. Gleichwohl hat er in der Zeit vor 1774 es doch nicht daran fehlen lassen, aufmerksam zu machen darauf, dass innerhalb des orthodoxen Gedankengebäudes eine durchaus erkennbare und höchst respektable Logik waltet. Dass die Vorwürfe, die in der neueren Zeit gegen dieses alte Religionssystem erhoben worden sind, als handle es sich hier um Irrationales, nur, dass diese Vorwürfe falsch seien, mit Rücksicht auf die immanente Logik, mag auch die zeitgenössische Vernunft und die zeitgenössische Bildung mit diesem System nicht mehr übereinstimmen. Das ist ein äußerer Gegensatz, ein äußerer Widerspruch in sich selbst, aber lässt sich durchaus die Konsistenz dieses Systems nachdenken und dies gerade im Unterschied zu der neumodisch aufkommenden Theologie, die es an dieser Logik, an dieser inneren Konsistenz erheblich mangeln lassen. Im Zusammenhang dieser schon früh geäußerten Kritik gegenüber der Neologie geriet er auch bei seinen nächsten Freunden, bei den Berliner Aufklärern Nicolai und Mendelssohn und auch bei seinem Bruder Karl Gotthelf, der seinen theologischen Nachlass herausgegeben hat, sogar in den Verdacht, nun abtrünnig geworden zu sein und die Berliner Jahre vergessen zu haben und in den Schoß der seligmachenden Orthodoxie gar zurückgekehrt zu sein. In einem Brief vom Februar 1774 hat Lessing gegenüber seinem Bruder seine Position noch einmal auf das Deutlichste erläutert und dabei auch die Differenz deutlich zu machen versucht, mit sehr massiven Umschreibungen zwischen dem, was die Theologie der Gegenwart gegenüber der Orthodoxie als die Theologie der Vergangenheit bedeuten könne. Ich darf vielleicht einen Satz nur zitieren. Nicht das unreine Wasser, welches längst nicht mehr zu brauchen, will ich beibehalten müssen. Das unreine Wasser, das wäre die Orthodoxie. Ich will es nur nicht eher weggegossen wissen, als bis man weiß, woher Reineres zu nehmen sei. Ich will nur nicht, dass man es ohne Bedenken weggieße und sollte man auch das Kind hernach in Mistjauche baden. Und was ist sie anders, unsere neumodische Theologie, gegen die Orthodoxie, als Mistjauche gegen unreines Wasser? Genießbar sind beide nicht. Aber es gibt Grade der Ungenießbarkeit. Und ungenießbarer noch als die Orthodoxie erscheint ihm diese gegenwärtige Vernunfttheologie. Und sie ist eben noch einmal der erklärte, eigentlich der erklärte Gegner, aber es ist eine Ironie eigentlich der Geschichte wohl, dass nicht sie, diese Neologen, sich zuerst in die Auseinandersetzung mit Lessing begeben haben, sondern dass sich zuerst und zunächst herausgefordert fühlten, die Vertreter der noch immer bestehenden orthodoxen Lehrauffassung und unter ihnen vornehmlich eben der Hamburger Hauptpastor Johann Melchior Götzen. Ehe er in den Streit eingriff, kamen allerdings einige Stellungnahmen hier aus dem niedersächsischen Raum, zum einen von einem hannoverschen Schulmann und darauf, auf diese Schrift, auf diese Anfrage dieses Schulmannes, Schumann hieß er, glaube ich, wenn ich nicht irre, hat Lessing den berühmt gewordenen Artikel über den Beweis des Geistes und der Kraft geschrieben, eine Abrechnung mit dem noch immer in der Orthodoxie reklamierten Beweis für die Wahrheit der Offenbarung durch Christus, der gezogen ist aus dem Faktum von Wundern und erfüllten Weissagungen. Hier macht Lessing auf die totale qualitative Verschiedenheit aufmerksam, die bestehe zwischen einer historischen Gewissheit, und das ist die Gewissheit, die sich gründet auf eine bestimmte Tradition unter der Voraussetzung, dass dasjenige, wovon diese Überlieferung berichtet, nicht mehr ein Gegenstand unmittelbarer gegenwärtiger Erfahrung ist, und der Gewissheit, die sich gründet auf eine solche unmittelbare Erfahrung der Sache selbst, in der gewissermaßen das subjektive Bewusstsein und der objektive Inhalt gleichzeitig sind. Diese Gleichzeitigkeit entfällt im Falle der historischen Gewissheit, und wenn nun die Überzeugungskraft des Beweises, des Geistes und der Kraft an dem Selbsterleben hängt, dann kann unmöglich die historische Gewissheit in die Rolle der unmittelbaren Erfahrung der Sache selbst eintreten. Deshalb, so meint er, sei es eine Erschleichung, wenn in der Theologie noch immer damit operiert werde und im Grunde nichts anderes als im höchsten Falle historische Gewissheit von Wundern und historische Gewissheit über erfüllte Weissagung ausgegeben werden, als seien sie unmittelbar erfahrene Erfüllungen und unmittelbar erfahrene Wunder. Unmittelbar erfahrene Wunder, unmittelbar erfahrene Erfüllungen, die mögen durchaus diese überzeugende Kraft haben. Unmöglich aber kann diese Kraft den bloßen Berichten über solche Ereignisse zugetraut oder zugemutet werden. Eine weitere Antwort in diesem ähnlichen Sinne erfolgte noch in der Kontroverse mit einem Superintendent, aber dann brach bereits der Streit mit Götze aus, der im Dezember 1777 in einer Hamburger Zeitschrift Stellung genommen hatte zu den veröffentlichten Fragmenten und den Zusätzen ihres Herausgebers. Lessing hat darauf geantwortet mit jener berühmten Parabel von dem sonderbaren Palast mit den merkwürdig ausschauenden Fenstern und Türen in der Königsstadt und den ebenfalls überlieferten verschiedenen Grundrissen dieses merkwürdigen Palastes, sodass der Streit ausgebrochen sei in dieser Stadt über denjenigen Grundriss, der als der wahre in Betracht zu ziehen sei. Und über diesen Streit habe man, so meint Lessing, sogar übersehen und vergessen können die nötigen Dienste und die nötige Hilfe, die zu leisten gewesen wären in dem Augenblick, als der wirkliche Palast zu brennen begann. Statt zu löschen, stritt man weiter über die Grundrisse, über den Ort, von wo aus man am besten das Feuer bekämpfen könne. Und das ist offenbar die Situation, in der er auch die christliche Religion zu seiner Zeit sieht. Die Theologen und Philosophen haben Grundrisse des Christentums, der wahren Religion, aber über den Brand, in den diese Religion geraten ist, vermögen sie sich weniger zu erhitzen als über die Verschiedenheit der angebotenen Pläne, die den eigentlichen Streitpunkt ausmachen, während mittlerweile diese Religion zu einer bloßen Ruine ausbrennt. Zu dieser Parabel hat sich zunächst Götze noch nicht geäußert, aber er hat sehr bald auf diese von ihm besonders ausgestellten Grundzusätze des Herausgebers der Fragmente von Lessing eine Antwort erhalten in den sogenannten Axiomata. Denn Götze hatte Lessing vorgeworfen, er habe bestimmte Sätze aufgestellt, als seien es unbezweifelbare Grundsätze der religiösen Wahrheit, und auf diese sogenannten Grundsätze hat Goetze sich polemisch, kritisch bezogen. Und dies durchaus zu Recht, wenn auf den Differenzpunkt geachtet wird, der vor allem in diesen Sätzen darin zum Ausdruck kommt und darin liegt, dass Lessing in der Verhältnisbestimmung zwischen christlichem Glauben und Schrift die reformatorische und orthodoxe Rationierung genau auf den Kopf stellt. Denn nicht ist die Schrift das Fundamentum Fidei, die Grundlage, aus der allein die Artikel des Glaubens geschöpft werden können, sondern die Bibel ist ein Sekundäres gegenüber der ursprünglichen Wirklichkeit der Religion selbst. Die christliche Religion, der christliche Glaube, geht der Schrift voraus. Es gab Christen und es gab eine christliche Religion, noch ehe auch nur eine Zeile des Neuen Testamentes geschrieben war. Und so meint dann Lessing auch noch folgern zu können, wenn dies möglich gewesen ist, so wird man auch damit rechnen dürfen und können, dass es eine echte, Geist Christi wahre Religion geben wird, wenn es längst keine Zeile mehr des Neuen Testamentes oder der Bibel im Ganzen gibt. Die Independenz, die schlechthinige Unabhängigkeit christlicher Religion von der Schrift ist die These, die er in seinen Zusätzen gegen den Fragmentisten herausgestellt hat. Denn die Argumentation, so meint er, die Argumentation stützt sich im Wesentlichen genau auf die These, die auch in der Orthodoxie freilich affirmativ gebraucht worden ist, nämlich auf die These, dass die Schrift das begründende Korrelat zur christlichen Religion sei. Sodass eine Widerlegung des Anspruchs der Schrift auf Wahrheit gleichbedeutend ist mit einer Zerstörung der Grundlage des christlichen Glaubens und also dieses Glaubens selber. Lessing, indem er die Verhältnisse umkehrt, kommt zu der These, mag der Fragmentist noch so sehr Bibelkritik treiben und die Konsistenz der Bibel aus den Angeln heben und als nicht bestehend nachweisen, damit wird noch längst nicht an die Wahrheit, Wirklichkeit und Wirksamkeit der christlichen Religion gerührt. Diese Kritik berührt die Frage der Wahrheit des christlichen Glaubens noch nicht im Entferntesten. Und diese allgemeine Auskunft war das Erste, was Lessing als Herausgeber meinte anwenden zu müssen gegen den Fragmentisten. Und genau gegen diese Umkehrung hat Goetze seinen Widerspruch eingelegt, indem er Sätze wie die nicht übernehmen konnte. Die Bibel sei Buchstabe und nichts als Buchstabe. Geist werde, was sie meint, erst im Menschen, sofern die Wahrheit der Religion in einem menschlichen Leben mächtig werde und bestimmt für die Gestalt und den Wandel dieses Lebens. Die Religion ist nicht wahr, so formuliert er, weil die Evangelisten und Apostel sie lehrten, sondern die Apostel und Evangelisten lehrten die Religion, weil sie wahr gewesen ist. Nicht umgekehrt, kann ich sagen. Nicht von der Autorität der Autoren hängt die Wahrheit dessen ab, was sie überliefert haben. Ein ganz wesentlicher Punkt, denn zu einem erheblichen Teil war eben auch noch in der neologischen Theorie durchaus festgehalten an dem Gedanken, dass die Wahrheit der Schrift von der Bestimmtheit des Autors abhängig sei, sodass mit der Entscheidung der Echtheitsfrage sofort auch eine Entscheidung über die Göttlichkeit und Wahrheit der Schrift gefällt wurde. Das hatte zum Beispiel für einen Neutestamentler und Alttestamentler wie Michaelis erhebliche Konsequenzen. Er tat sich unglaublich schwer mit der Frage der Apostolizität der Texte des Neuen Testamentes und vor allem auch mit der Kanonizität der fünf Bücher Mose, denn er musste bereits gegen eine erhebliche Reihe von kompetenten Fachleuten die These von der mosaischen Urheberschaft für diese Schriften festhalten und verteidigen, wenn er sie nicht aus dem Kanon hinaus expedieren wollte, wie das für eine Reihe von Evangelien das Gebotene bei ihm schon war. Lessig also die These nicht, die Person entscheiden über die Wahrheit ihrer Überlieferung, sondern die Wahrheit der Überlieferung ist der Grund für die Überlieferung durch diese Person. Niemals. Und zum anderen, es gibt keine äußeren Beweise für die Wahrheit der religiösen Tradition, sondern nur aus ihrer inneren Wahrheit können diese schriftlichen Überlieferungen beurteilt werden. Das heißt, jeder Versuch einer Stützung von außen